Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handelsvertreter Heroes. Diese Episode wird dir präsentiert von Rhapsody, der CRM-Software speziell für Handels- und Industrievertretung. Und jetzt viel Spaß!
Also du musst eben nicht morgens in den Spiegel gucken und dir dann die Fragen stellen, wie geht's jetzt heute weiter, sondern du musst schon einen Plan haben. Also Eigeninitiative. Ganz, ganz wichtig. Ja. Weil wenn die nicht da ist, dann wird die Sache nicht funktionieren.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Handelsvertreter Heroes, deinem Videopodcast für Heldengeschichten aus dem B2B-Vertrieb. Und wie immer ist natürlich mein Name André Keewe. Schön, dass du auch heute wieder mit dabei bist, entweder auf dem Ohr via Podcast oder am Screen via YouTube. Ja, und wir springen sofort rein ins heutige Thema. Worum geht's? Thema Existenzgründung. Angenommen der Fall, ich bin als Angestellter, Reisender, ich bin irgendwo im Vertrieb tätig und habe aber immer schon davon geträumt, in die Selbstständigkeit zu gehen. Ja, da gibt es die Möglichkeit, nämlich eben Handelsvertreter, Industrievertreter zu werden. Aber wie so häufig im Leben, muss man da eine ganze Menge beachten. Und ich habe mir gedacht, weil immer wieder mehr Anfragen auf mich zukommen, du André, wie funktioniert das eigentlich? Wie werde ich denn so Handelsvertreter? Ich lade mir mal jemanden ein, der da richtig Ahnung von hat. Und zwar den Eckhard Döpfer. Eckhard ist Hauptgeschäftsführer von der CDH, das heißt der Spitzenverband für Handelsvertreter in Deutschland. Also der Mann präsentiert oder repräsentiert die Interessen von 35.000 Unternehmen in Deutschland. Und mit ihm bin ich mal 10 Punkte durchgegangen, die ich beachten sollte, wenn ich mit dem Gedanken spiele, mich als Handelsvertreter eben selbstständig zu machen. 10 ganz klare Punkte, die, ich glaube, sehr auf den Punkt auch gebracht sind. Deswegen springen wir jetzt gleich rein in das spannende Gespräch mit Eckhard. Los geht's. Lieber Eckhard, herzlich willkommen zum zweiten Mal hier bei Handelsvertreter Heroes. Schön, dass ich dich erneut hier in diesem Format dabei.
Ich freue mich, dass du wieder an mich oder an uns gedacht hast, die CDH. Wir duzen uns hier, das ist gut so. Wir kennen uns ja auch schon länger. Auch für alle, die zuhören, ganz normal, wir duzen uns. Und mein Name ist Eckhard Döpfer, ich bin Hauptgeschäftsführer der CDH, die berufsständische Interessenvertretung der Handelsvertretung auf der Großhandelsstufe, neudeutsch B2B, über alle Branchen hinweg. Und wir kommen vielleicht dann später nochmal zu Details. Jetzt mal so als Anfang. Und ich weiß nicht, André, ob du dich auch noch kurz vorstellst oder ob das bei dir sowieso.
Ich glaube, die Leute, super, die hier so reinhören, die kennen mich durch das Format. Von daher passt das. Ne? Eckhard, erst einmal vielen Dank. Eckhard ist auch einer der Gründe eigentlich, warum es dieses Format gibt. Denn der Eckhard hat mir gerade in der ersten Zeit sehr geholfen. Nicht nur, dass wir eine der ersten Folgen gemeinsam aufgenommen haben, ich glaube die zweite oder dritte Folge, sondern hat mich auch ganz toll unterstützt bei der ersten Akquise der Gäste. Von daher auch von meiner Seite hier nochmal vielen Dank. Ohne dich wäre das jetzt hier, wären wir heute nicht an diesem Punkt. Und jetzt muss ich nochmal Danke sagen, denn eigentlich war für diese Aufnahme was anderes geplant und da hat sich bei einem Gast der Zeitplan ein bisschen irgendwie vertauscht und deswegen hatte ich am Montag, ein paar Tage jetzt vor dieser Aufnahme, durchaus ein kleines Problem in unserem Redaktionsplan und habe den Eckhard angeschrieben und habe ihn gefragt, ob er kurzfristig, ob du Zeit hast und innerhalb von 3 Tagen machen wir das hier irgendwie möglich und heute sprechen wir nämlich über ein richtig, richtig cooles, wichtiges Thema, nämlich das Thema Existenzgründung. Und warum sprechen wir darüber? Weil mich wöchentlich Anfragen erreichen von Leuten aus dem Vertrieb, die uns irgendwie hören und die sagen, du, ich spiele, André, mit dem Gedanken, mich selbstständig zu machen, meine eigene Handelsvertretung, Industrievertretung ins Leben zu rufen. Worauf muss ich eigentlich achten? Was sind da so für Aspekte? Und da kann ich vielleicht zu 1, 2, 3 Dingen was sagen, aber ich habe mir gedacht, hol doch mal jemanden hier nochmal ins Studio, der das ein bisschen kompetenter noch kann als ich vielleicht. Und Eckhard, wir haben uns überlegt, wir sprechen heute mal über 10 Dinge, die man durchaus beachten sollte, wenn ich mit dem Gedanken spiele, eine Handelsvertretung oder Industrievertretung zu gründen. Und die gehen wir jetzt einfach mal Schritt für Schritt durch, um einfach dort ein bisschen mehr Sicherheit für die Zukunft, für den Vertrieb zu geben. Ja, ganz wichtige Aspekte. Ich würde sagen, wir starten. Punkt Nummer 1. Warum denn überhaupt Handelsvertreter werden? Wie sieht denn eigentlich so der Markt aus? Worüber sprechen wir denn?
Also ich meine, die Themen werden immer wieder behandelt, Stichwort Fachkräftemangel. Und man kann es ganz klar feststellen, das ist ja auch schon im Angestellten-Außendienst so, wenn du willst, dass eben dort schon auch Personalengpässe sind. Und was dazu kommt, ist, dass gerade Jüngere, ich muss es so vorsichtig formulieren, auch nicht unbedingt, also wenn man jetzt, ich denke auch an meinen Sohn, die sind nicht unbedingt so extrovertiert. Ob das an den Social-Media-Aktivitäten oder anderem liegt, mag schauen, aber extrovertiert insoweit, als es um den persönlichen Kontakt geht. Also eine Person ansprechen und so weiter. Und das ist eben teilweise auch nicht mehr so, ja, wie soll man sagen, nicht so gefragt, sodass also auch Unternehmen, Hersteller, die Angestellte im Außendienst suchen, da vor Herausforderungen stehen. Und jetzt kommen wir zur Selbstständigkeit. Das ist ja gespiegelt und ich sage ganz klar, und das ist auch sogar auch schon von Professoren so auf Veranstaltungen von uns ausgeführt worden, dass der Handelsvertreter ja so, wie er sich darstellt, einen Engpass lösen kann, also nach den Darwin'schen Theorien. Denn, jetzt kommt's, wenn ich Angestellter bin, habe ich einen Arbeitgeber. Und der Handelsvertreter, wenn er es geschickt anstellt, und das sollte er, da kommen wir nachher noch zu, kann mehrere Unternehmen mit ihren Produkten vertreten. Aber es darf natürlich keine Wettbewerbssituation sein. Das heißt, ich kann nicht zweimal Teekannen vertreiben, sondern es muss dann passen. Ne? Oder wir können auch in die Zulieferindustrie gehen, technische Produkte. Es dürfen eben, müssen Produkte sein, die sich ergänzen können, auch beim Kunden. Und da haben wir es eben auch ein weiterer Grund. Du hast einen Engpass. Und du hast eine Möglichkeit, einen Engpass selber als Selbstständiger zu lösen, weil du ja für mehrere Produzenten den Vertrieb in die Hand nehmen kannst. Und der deutsche Markt ist nach wie vor, auch wenn alle über eine Krise sprechen, natürlich ist, läuft im Moment nicht alles rund. Das liegt sicherlich auch an unserer aktuellen Bundesregierung. Aber dennoch, wir merken das ja auch, wie viele Vertretungsangebote uns erreichen von ausländischen Herstellern. Es ist immer noch ein hoher Bedarf an Handelsvertretern im deutschen Markt da. Und jetzt kommt es natürlich auch, es ist trotzdem, auch wenn du viele Anfragen hast, was mich sehr freut, also wir haben auch Anfragen immer wieder, natürlich, es ist natürlich trotzdem eine Herausforderung. Wir haben einen sehr starken Wettbewerb. Die Produkte müssen, die Qualität muss ohnehin stimmen. Und dann geht es auch um dich. Dann kommen wir auch zu den persönlichen Voraussetzungen. Sei denn, es wäre schon dein zweiter Punkt. Genau. Weil du musst natürlich auch entsprechend, ja, in deiner eigenen, ja, auch wie du deinen Tag organisieren kannst, wie du dann die Tätigkeit angehst. Du wirst halt nicht gesteuert, ja, das ist ja der Unterschied. Du bist selbstständig und musst dir selbst nach deinem eigenen Businessplan oder nach deinen Überlegungen, wie du die Kunden am besten erreichen kannst, wie du am erfolgreichsten bist. Da kann natürlich auch ein digitales Medium eine Rolle spielen, aber das musst du dir halt alles selber organisieren.
Was würdest du denn sagen? Da sind wir ja schon bei Punkt 2. Das ist so persönliche Voraussetzungen. Was muss ich eigentlich irgendwie mitbringen, um erfolgreich in diesem Job zu sein? Was ist die wichtigste, aus deiner Erfahrung jetzt auch, die wichtigste Eigenschaft oder was eint eigentlich auch wirklich erfolgreiche Persönlichkeiten also auf diesem Gebiet?
An sich zwei Punkte. Ich habe sie eigentlich eben schon genannt, aber wir wollen sie nochmal wirklich auf den Punkt bringen. Einmal die Eigeninitiative. Also du musst eben nicht morgens in den Spiegel gucken und dir dann die Fragen stellen, wie geht's jetzt heute weiter, sondern du musst schon einen Plan haben. Also Eigeninitiative. Ganz, ganz wichtig. Weil wenn die nicht da ist, dann wird die Sache nicht funktionieren. Und dann ein anderer Punkt, da muss man auch mental mit umgehen können, nämlich mit dem Nein des Kunden. Und dieses Nein des Kunden, also mit dem Nein umgehen können, das ist am Anfang gerade relativ häufig. Und du musst dann entweder das als Bestärkung fühlen, von wegen, der sagt jetzt nur Nein, weil ich eben noch mehr bringen muss, noch mehr Vorteile meines Produktes, meiner Dienstleistung und so weiter herausarbeiten muss. Aber das ist ganz, ganz wichtig, weil sonst gehst du wahrscheinlich relativ schnell, sagst du, das war's nicht. Also diese beiden Punkte, Eigeninitiative und mit dem Nein des Kunden umgehen können, das halte ich für ganz, ganz wichtige Punkte.
Öse, was stimmt denn nicht mit dir? Das war mein erster Gedanke, als David Österreich, ein erfolgreicher Handelsvertreter im Bereich Möbeldesign, mir von seinem Experiment erzählte. 4 Wochen als Handelsvertreter im Außendienst komplett ohne Auto, sondern nur mit dem 49-Euro Deutschland-Ticket. Also vollständige Abhängigkeit von der Deutschen Bahn und vom öffentlichen Nahverkehr. Keine Roller, keine Taxis erlaubt, nichts dergleichen. Und zwar in ganz Deutschland und sogar in Italien. Klingt irre? Ganz genau. Und darin liegt eben auch der Reiz. Davids Ziel ist es, zu beweisen, dass Vertrieb und Außendienst nachhaltiger gestaltet werden können. Er will inspirieren, zum Nachdenken anregen und sicher auch ein wenig provozieren. Wir von Handelsvertreter Heroes begleiten David auf seiner Tour und halten euch auf unserem Blog über seine Erfahrungen und Erlebnisse auf dem Laufenden. www.handelsvertreter-heroes.de/blog. Dort erfahrt ihr alles über die Tournee, über die Journey von David. Viel Spaß dabei und jetzt zurück zu unserer Episode. Wird mir auch immer wieder gespiegelt, so in den Gesprächen, die ich ja auch habe, die ja auch hier irgendwie öffentlich sind. Das musst du, also diese Extra-Mile, die musst du halt schon gehen können. Musst also eben auch bereit sein, sehr viel gerade am Anfang in Kauf zu nehmen, sehr viel Zeit auch zu investieren. Also ich glaube, wer glaubt, so mit 20, 30 Stunden mache ich das mal so ein bisschen, weil ich vertrieblich halt sehr talentiert bin, weil mir das jeder sagt. Ich glaube, damit kommt er nicht hin, denn wir reden halt hier über eine Existenzgründung, über ein Startup, da ist halt mehr erforderlich als, diese 20 Stunden oder sowas im Monat.
Ja, kleiner Woche. Ich meine, du hast ja mit genug ausgeguckten Heroes schon gesprochen. Also ich glaube, da musste ein Zehner, also zwei Zehner obendran setzen. Also am Anfang ist es sicherlich eine große Herausforderung. Aber, und jetzt kommen wir wieder, weil du ja auch sagst, die Anfragen, du bist nicht in einem 9-to-5-Job, das ist das eine. Das zweite ist, du bist nicht in einem Hamsterrad, du kannst dich entwickeln, du kannst deine eigenen Ideen verwirklichen und du bist halt dein eigener Chef. Und das ist halt so, da musst du diese Waage finden für dich selbst in deiner Persönlichkeit. Willst du geregelten Tagesablauf, willst du immer gesagt bekommen, was du zu tun hast? Oder eben das Gegenteil. Und wenn dir diese Frage oder auch die Zuhörerinnen oder Zuschauer, die sich das anschauen, auch Damen natürlich, auch Frauen im Vertrieb gibt sehr viele erfolgreiche, das ist der Punkt. Und dann kann es losgehen, denke ich. Und dann reden wir über die anderen Dinge noch.
Dann reden wir mal über den dritten Punkt, weil wenn es losgeht, wir reden halt über eine Gründung eines Unternehmens. Sowas ist in Deutschland relativ klar geregelt, wie sowas zu funktionieren hat. Sprechen wir mal Punkt 3, die Rechtsform. Was kann ich da eigentlich machen? Welche Möglichkeiten habe ich, ohne jetzt ganz tief ins Detail der juristischen Spitzfindigkeiten zu gehen, sondern ein bisschen an der Oberfläche, auch wenn das
ja,
jetzt
klar, den Juristen-Eckart davon ein bisschen dann. Also wir halten es mal sozusagen so auf einer normalen Ebene. Und auch wir wollen ja die Situation einer Existenzgründer oder Erinnen und alles in der Existenzgründers abholen. Und ich denke, da stellen sich eigentlich, gibt es nur zwei Alternativen. Und die erste ist sicherlich die häufigste, nämlich du startest einfach als Einzelunternehmerin oder Einzelunternehmer. Und das ist auch absolut die häufigste Startform. Und das schließt ja nicht aus, dass man es nach einer Zeit ändert. Und jetzt kommen wir eigentlich zu der weiteren, auch gängigen Alternative. Aber das ist eher eine Gründung in Größe. Das heißt, du würdest dich einer GmbH-Gründung nähern. Das kann insbesondere dann sinnvoll sein, und das kann ja auch nach einer Zeit erst passieren, wenn du zum Beispiel EU-ausländische Hersteller vertrittst, was es ja auch gibt. Dann hast du nämlich das Problem der Produkthaftung. Und die Produkthaftung sagt in dem Fall, wenn du einführst die Produkte und du als Handelsvertreterin oder Handelsvertreter wärst praktisch aus Sicht der Produkthaftung ein Quasi-Hersteller, weil du ja die Waren in den europäischen Markt hinein vermittelst. Und jetzt nehmen wir einfach mal einen Chinesen. Okay. Der sitzt halt außerhalb der EU. Das heißt, wenn du diese Waren hier rein vermittelst, dann könnte, wenn mit diesen Produkten irgendwas passiert, unter Umständen auch eine Haftung auf dich zukommen. Deshalb, also wenn solche Haftungsthemen aufkommen, dann will man natürlich möglichst nicht mit seinem ganzen Hab und Gut als Einzelunternehmerin oder Einzelunternehmer haften, sondern sich dann zumindest auf dann eine Haftungsbeschränkung, und das wäre halt die GmbH, zurückziehen. Aber ich sage es ganz offen, das ist sehr, sehr selten. Wir haben schon auch Existenzgründer, die zusammen, also wo es mehrere Gründer gemeinsam, die sind dann auch am Diskutieren, ja, machen wir dann erstmal im Kleinen eine BGB-Gesellschaft oder, wenn wir direkt kaufmännisch werden wollen, eine offene Handelsgesellschaft. Bei der GmbH wäre ja auch noch zu beachten, du bist ja Kaufmann-Kraft-Rechtsform. Das heißt, du musst dich dann auch ins Handelsregister eintragen lassen. Das sind dann noch wieder weitere Stufen. Beim Einzelunternehmer kannst du das erstmal außen vor lassen. Und dann noch die Frage, die du jetzt stellen könntest. Ja, wann ist denn der Handelsvertreter eigentlich Kaufmann? Weil wenn er dann Kaufmann ist, von der Größe her, dann sollte er sich auch ins Handelsregister als EK, da habt ihr auch immer schon mal gesehen, EK, also eingetragener Kaufmann, eingetragene Kauffrau, dann ins Handelsregister eintragen lassen. Es gibt so Rechtsprechungen dazu, also wir sagen, es müsse schon eine Bruttoprovisionseinnahme von 150.000 Euro im Jahr da sein und in der Regel auch Angestellte. Und es ist vielleicht interessant für dich, dass die Rechtsprechung sogar an der Zahl der besuchten Kunden sich orientieren will. Ja, also gibt's Rechtsprechung zu. In dem einen Fall, meine ich, waren es mehr als 500 Kunden, die im Jahr besucht wurden. Oder Kunden. Und dort wurde dann eben neben diesen, die Größen, die ich eben genannt hatte, an Einnahmen, dann gesagt, ja, das ist kaufmännisch. Also, ne, das.
Okay. Auch das ist in Deutschland irgendwie definiert. Wunderbar. Das ist doch das Schöne. Dass das
irgendwie, ja. Es ist halt leider
relativ klar.
Aber wir sind ja auch da dran. Also Bürokratieabbau, das zählt ja auch die Existenzgründung zu. Wobei ich jetzt sage, bei der Handelsvertreterin oder beim Handelsvertreter ist es ja so kompliziert nicht. Was muss ich tun? Gut, Rechtsform entscheiden, dann gabeln sich natürlich die Wege, wenn man jetzt Eintragung ins Handelsregister etc. Wir nehmen mal den Normalfall, Einzelgründung, Einzelunternehmerin, Einzelunternehmer, muss ihr Gewerbe anmelden, also Handelsvertretertätigkeit, Vermittlung von Warengeschäften im Bereich Mode, Zulieferindustrie oder. Also kann man eben möglichst auch ein bisschen breiter fassen, nicht jetzt auf ein Produkt, sondern eine Branche oder Produktkategorie. Und dann, und das ist ein ganz wichtiges Thema. Ja, naja, ich weiß nicht, wie das. Na gut, du bist ja sozusagen in ein vorhandenes Unternehmen deiner Eltern oder deines Vaters gesprungen, was ja auch toll ist.
Genau.
Was es ja auch gibt bei Handelsvertretungen, zum Glück.
Genau.
Du musst dich steuerlich erfassen lassen, weil es ist immer wieder, haben wir Fälle, wo man meint, naja, ich verdiene jetzt Geld und gut und ja, die Finanzamt wird sich schon melden. Das Problem ist nur, wenn die das dann später tun, dann schätzen die dich erstmal hoch und dann kann es dir schon in einer relativ frühen Phase, ich will jetzt nicht sagen Genick brechen, aber es kann eine heftige Belastung sein.
Aber sehr wehtun. Ja. Das heißt also, gesetzliche Vorgaben, bei dem Punkt sind wir jetzt klar, Gewerbe eben anmelden beim Finanzamt, Bescheid sagen, nicht den Finger heben, sondern Bescheid sagen, also hier bin ich, das mache ich. Was ist Thema so Berufsgenossenschaft?
Ja,
ist das
ein Aspekt dann, also zwingend, wenn du direkt mit Mitarbeitern startest. Dann musst du halt diesen Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin auch eine geringfügig Beschäftigte, also nicht, dass es heißt, das müssen Vollzeitbeschäftigte sein, also auch eine geringfügige reicht, weil die sind ja dann gesetzlich unfallversichert, das ist ja der Hintergrund. Und das, was dann teilweise nicht gewusst wird, das ist halt so, der Unternehmer oder Unternehmerin sind selber nicht pflichtversichert. Ja, ich weiß nicht, ob wir da nachher dazu kommen, wir raten dazu, es teilweise freiwillig zu tun. Weil ich weiß nicht, ob es bei euch in Hamburg und Umgebung auch so ist, aber hier in Berlin ist es so, dass die Berufsgenossenschaften eigentlich perfekt ausgestattete, ob das jetzt Reha-Einrichtungen sind oder auch teilweise Kliniken, da geht man eigentlich gerne hin. So, und warum auch der Unternehmer, Unternehmerin kann sich eben zumindest darüber einen gewissen Unfallversicherungsschutz, der nicht hundertprozentig ist, aber besser als nichts.
Okay. Sehr gut. Dann kommen wir mal zum nächsten Thema, Nummer 5. Geht so ein bisschen auch in die Richtung, aber noch mal ein bisschen Sozialversicherung, Rentenversicherung. Als Unternehmer, ich auch als Unternehmer, habe mich dazu entschieden, für meine Rente das selbst so zu machen. Also ich bin aus dem Verein dann ein bisschen ausgetreten. So, wie sieht das hier
in diesem Umfeld aus? Es ist ein heikles Thema, aber es ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, weil auch viel Verwechslung auch selber oder auch einfach, es werden Sachen verwechselt. Das eine ist erstmal, wenn ich selbstständig bin, ja, dann bin ich vom Grundsatz her erstmal nicht sozialversicherungspflichtig. Im Rentenversicherungsrecht gibt es aber eine ganz, ganz wichtige Regelung, die nenne ich mal jetzt so die Rentenversicherungspflicht für Selbstständige mit einem Auftraggeber. Wenn du das jetzt so hörst, denkst du, ja, aber was hat denn der Handelsvertreter damit zu tun? Naja, wir haben es ja eben gesagt, wir kommen vielleicht nachher noch dazu, was ist eigentlich so da das normale Gründungsgeschehen? Und das ist es eben. Die meisten starten ja mit einer vertretenen Firma. Und jetzt habe ich eben gesagt, Selbstständiger mit einem Auftraggeber. So, und wenn der Handelsvertreter oder die Handelsvertreterin mit diesem einen vertretenen Hersteller beginnt, dann ist schon mal die erste Voraussetzung erfüllt. Er hat nämlich, wenn man guckt, dahin im Rentenversicherungsrecht, wo du deine Einnahmen generierst. Ob du jetzt 500 oder 1000 Kunden hast, spielt keine Rolle, sondern es geht um die Einnahme, also wo kommt deine Liquidität her. Und das Zweite ist, und das ist dann eine Voraussetzung, die meistens auch nicht erfüllt ist, du wärst nicht rentenversicherungspflichtig als Selbstständiger oder Selbstständige, wenn du sozialversicherungspflichtige Beschäftigte hast. So, jetzt wieder Normalfall.
Okay.
Das ist halt das, was ganz dann oft auch übersehen wird. Wenn ich die normale Gründung mir vor Augen führe, ich starte mit einem Hersteller und habe erstmal sofort auch nicht irgendwelche sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten, tja, dann ist diese Rentenversicherungspflicht erfüllt. Und jetzt gibt es eben die wichtige Information, die ist einfach da. Da muss auch nichts passieren. Du musst keinen Antrag stellen. Du bist versicherungspflichtig Kraft Gesetzes. Aber, da haben wir auch als CDH vor Jahren für gekämpft, es gibt eine Befreiungsmöglichkeit. Du kannst dich auf Antrag, aber das heißt, du musst halt einen Antrag stellen bei der Deutschen Rentenversicherung Bund oder DRV auf Befreiung von der Rentenversicherungspflicht für Selbstständige mit einem Auftraggeber. Und jetzt kommt das zweite Thema, wo die Verwechslung kommt. Was die Rentenversicherung dann auch prüft, ist, ob du auch tatsächlich selbstständig bist. Ja? So, und der Handelsvertreter ist qua Definition selbstständig, aber der Hersteller muss den Handelsvertreter auch so behandeln. Das heißt, du darfst keine Zeitvorgaben bekommen, keine, also Tourenpläne. Du darfst nicht gesagt bekommen, so und so, also deine Arbeitszeit und dein Arbeitsort, das sind die beiden Punkte, die musst du frei bestimmen können. Und wenn das eben nicht der Fall ist, dann würde zum Beispiel bei so einem Antrag gesagt, Moment, Sie wollen sich hier als Selbstständiger befreien lassen. Wir haben eigentlich festgestellt, so wie Sie Ihre Tätigkeit hier schildern, dass Sie beschäftigt sind von dem Unternehmer, den Sie hier vertreten wollen. So, und da siehst du, wie das passieren kann, dass man das durcheinander wirft. Und auch um vielleicht das Kapitel Rentenversicherung insoweit noch, ich will nicht sagen abzuschließen, aber ich kann eigentlich nur jedem Existenzgründer raten, wenn, vor allen Dingen, wenn er vorher ja auch beschäftigt war, also sozialversicherungspflichtig, auch in der Rentenversicherung pflichtversichert war, dass er diesen Termin, den er ja sowieso, er muss ja sowieso dann diesen Antrag stellen, nutzt nochmal mit der Beraterin oder den Beratern vor Ort. Es gibt, das kann man auch online, also per Telefonkontakt, vielleicht machen sie es auch online jetzt, da will ich hier nicht vorgreifen, sich wirklich beraten lassen, auch mit dem anderen Gesichtspunkt noch, ob ich vielleicht freiwillig den sogenannten Mindestbeitrag weiterzahle. Warum? Ganz einfach, du erhältst damit, das sieht ja jeder, wenn er mal beschäftigt war, kennt er das, diese alle 4 Jahre mindestens flattert die ins Haus, diese sogenannte Renteninformation. Und wenn da 2 Spalten bisher immer gestanden
20
haben,
Zeilen, so und so
Entschuldigung,
viel.
Spalten nicht, Zeilen, die erste Zeile betrifft immer die Höhe der voraussichtlichen Altersrente, die dann hochgerechnet wird, wenn es so bleibt, wie es war. Und die zweite Zeile, deine Berufsunfähigkeitsrente. Und jetzt, warum sollte das den Selbstständigen interessieren, der sich, der eine Existenz gründet? Ja, weil er nämlich freiwillig und mit dem Mindestbeitrag diesen Schutz aufrechterhalten kann. Der wichtig ist, weil meine sagen, wir haben es also schon Mitgliedern gehabt, die haben gesagt, ja, aber auf der Renteninformation stand das immer noch drauf. Ja, das stimmt. Das bleibt da 3 Jahre stehen, weil dann diese Vorversicherungszeiten da sind. Aber im 4. Jahr ist es weg. Und das Schlimme ist, du kriegst es nicht wieder zurück. Du hast dann eine Unterbrechung des Versicherungsverlaufes und dann musst du dich komplett privat um das Thema kümmern. Und da sagen wir immer den Mindestbeitrag, okay, der liegt jetzt im Moment rund bei 100 Euro im Monat. Aber ich habe sofort, erhalte meine Ansprüche. Und deshalb sage ich, das muss ein Pflichttermin für alle sein, die jetzt wirklich Existenzgründer, also die Existenzgründung anstreben, diesen Termin bei der Rentenversicherung machen, sagen, okay, ich will mich befreien lassen, geben Sie mir die Unterlagen, gucken wir nochmal in meinen Versicherungsverlauf rein, was raten Sie mir, die raten einem ja auch fair. Also wir haben noch nie erlebt, dass jemand sagt, ja, zahlen Sie weiter und dann war irgendeine Unterbrechung im Versicherungsverlauf und irgendwann war Berufsunfähigkeitsschutz weg, das gibt's nicht. Die gucken da schon rein. Und das kann auch jetzt wir oder unsere Landesverbände als CDH nicht leisten, weil das kannst du nur ja so seriös beraten, wenn du wirklich den Versicherungsverlauf siehst. Und der liegt nun mal bei der Rentenversicherung.
Nee. Der liegt natürlich nicht bei euch oder so. Ja, okay, das verstehe ich. Okay, aber da war ja schon ganz viel gerade schon drin, auch zu dem Thema. Man sieht, also ich gerade auch von außen, ganz so trivial ist das dann nicht, aber man sollte sich halt eben damit wirklich intensiv auseinandersetzen, denn auch Fehler, die da irgendwie gemacht werden, sind natürlich im Nachgang irgendwie immer schmerzhaft und es muss einfach klar geregelt sein von Beginn an. Weiteres Thema, was ich dabei habe, das ist Punkt 6, so das Thema Zuschüsse, Förderprogramme, denn ich gehe in eine Selbstständigkeit, Existenzgründung Wir leben nun mal in Deutschland, in einem Land, wo sehr viel gefördert wird, was nicht immer unbedingt einfach ist, Förderprogramme irgendwie zu erhalten. Aber per se gibt es ja Möglichkeiten. Und gerade wenn ich mich ja dazu entscheide, in diese Selbstständigkeit zu gehen, ich muss meinen Kundenstamm aufbauen, ich muss Vertretung gewinnen, aka Einnahmenseite sieht erstmal nicht so gut aus. In den meisten Fällen. Ja, also was gibt es da für Möglichkeiten, überhaupt dafür zu sorgen, dass auf gut Deutsch erstmal ein Cashflow irgendwie gut, also, garantiert ist?
Es gibt an sich, wenn man so will, grob gesprochen zwei Punkte. Das eine setzt allerdings auch voraus, dass man arbeitslos ist, wobei das auch ganz schnell sein kann. Also wenn ich jetzt die Fälle, die du berichtest hast, die können sich ja nun einfach sprechen dann eine Kündigung aus oder man macht mit seinem Arbeitgeber einen Aufhebungsvertrag, die beiden Möglichkeiten. Und dann würde man sich ja, auch selbst, je nachdem, wenn man auch Unterhaltspflichten oder man muss ja auch seine Miete gegebenenfalls bezahlen können, arbeitslos melden. Und dann hast du eben die Möglichkeit, das Überbrückungsgeld zu beantragen. Was schade ist, wir konnten es aber leider nicht verhindern, es ist eine Ermessensentscheidung geworden. Es war mal ein Anspruch, ein echter Anspruch, den du als Arbeitsloser hattest. Das heißt, du bist dann von deinem sogenannten, ich glaube, so nennen sie sich jetzt Fallmanager, bist du also insoweit abhängig und du brauchst, und da können wir als CDH auch wieder unterstützen, ein Tragfähigkeitsgutachten. Das machen also auch unsere Landesverbände und über diese, du musst halt dann eben sagen, ja, du hast eben ein paar Beispiele genannt, also du hast Branchenkenntnisse, du warst im Vertrieb, im Außendienst oder hast eben da Erfahrungen und wenn man das dann mit diesen Personen bespricht, mit den Fallmanagern, Fallmanagerinnen da bei der Agentur für Arbeit, dann werden die in der Regel da auch sagen, das hat Aussicht auf Erfolg. Und dann eben über ein Tragfähigkeitsgutachten hast du das dann auch entsprechend dokumentiert und dann kannst du diesen Antrag stellen. Es ist also jetzt auch nicht super viel, aber du hast immerhin 6 Monate in Anspruch, musst aber auch, und das ist auch ein bisschen eingeschränkt worden, noch eben praktisch 5 Monate Arbeitslosengeld Anspruch haben. Also wenn du jetzt, sagen wir mal, schon länger beschäftigt warst, nehmen wir jetzt an, du hast ein Jahr Arbeitslosengeld Anspruch, dann musst du eben nach 6 Monaten, also spätestens im 6. Monat dich spätestens dahin begeben und entsprechende Maßnahmen ergreifen, sonst sagen die ja, sie haben nicht mehr genügend Restanspruch an Arbeitslosengeld. Dann schließt aber ein Jahr an, also du kannst dann danach auch, kriegst dann aber nur noch 300 Euro. Also es ist wenig, aber besser als nichts und es ist eigentlich so eine gewisse soziale Unterstützung, die der Staat da gewährt. Das ist der eine Kanal, den ich genannt habe und der zweite, das ist die KfW, die ja jetzt auch, ob es Corona war oder jetzt auch über die Heizungsgeschichtenförderung ja bekannt ist. Also mir ist es natürlich oder uns ist es sicherlich auch anderen Dingen bekannt, aber sie wird jetzt immer wieder in der Öffentlichkeit genannt und die kriegen auch immer mehr Aufgaben. Mit Wiederaufbau hat das nichts mehr zu tun. So, das war ja mal der Grund für die Gründung der KfW. Und da gibt es das sogenannte Startgeld. Und da kann man sich durchaus auch ein Auto finanzieren lassen. Ne? Das sind so Dinge, das muss man einfach auch mit der KfW, was der, ich sag jetzt, der Trichter ist, auch um es unter uns, uns hört ja keiner zu, was der Trichter ist, ist die Hausbank. Nämlich, du kannst nicht zur KfW gehen und sagen, hallo.
Hallo, nicht da anrufen.
Ich will jetzt
hallo, ich bin's.
Nein, das musst du über deine Hausbank lancieren. Und jetzt kannst du natürlich überlegen, diese Hausbank, die dich vielleicht schon länger kennt und du hast vorher vielleicht auch gut als Angestellter verdient, die will dich ja vielleicht gar nicht verlieren. Also die sagt, ja, warum eigentlich nicht bei uns? Also das muss man dann abwägen, wie die Konditionen sind, was die eigene Hausbank anbieten kann, wenn man Kreditbedarf sofort hat. Und dann eben sehen, je nachdem auch vielleicht, wie man mit seinem Bankberater oder Beraterin da umgehen kann, dann eben auch die Karte KfW, also Startgeld spielen. Ich sage mal so, wenn es ein guter Kundenbetreuer ist, dann wird er wahrscheinlich jedenfalls mal sagen, okay, da müssen wir das und das von Ihnen haben und so weiter und so weiter. Also die zwei Schienen gibt's. Und dann ist natürlich am besten, man hat eine gewisse Liquidität sich zurückgelegt, um die erste Zeit auch von der, wenn man so will, von der Substanz leben zu können. Und wir kommen nachher noch über zu Dingen, die wir bei den Verträgen beachten müssen. Das kommt aber später.
Ja. Aber auch dazu, also erstmal KfW, bin ich total bei dir. Auch aus meiner Erfahrung heraus, zusammen mit der KfW über die Hausbank. Die Hausbank immer eigentlich ganz dankbar, weil in der Regel 85% des Ausfallrisikos werden nämlich von der KfW getragen. Deswegen ist eine Bank dann auch eine Hausbank ein bisschen relaxter in den Fällen. Und da das Gespräch zu suchen, sicherlich immer hilfreich. Dabei, klar, man muss ein bisschen was vorlegen, wie das Geschäft irgendwie aussehen wird, wie ich mir das vorstelle. Vielleicht auch ein paar Zahlen auch mit dabei haben, aber wenn ich die auch nicht aufbereitet habe, vielleicht im Vorfeld, sollte ich mich eh fragen, ob der Schritt in die Selbstständigkeit dann der richtige für mich ist. Und einfach dieses Konzept mal darzulegen. Ich fand auch immer, es ist eine ganz gute Übung, einfach auch mal ein Feedback darauf zu bekommen, in so einer Präsentation, wie so ein Businessplan, mal da vorzulegen. Ja, super. Okay, das dazu. Ach so, und noch eine Anmerkung. Das, was du gerade sagst, so liquide Mittel und so auch zu haben. Auch da habe ich schon ein paar Folgen gemacht. Zum Beispiel mal mit dem Achim Ziegler, der auch sehr klar mal gesagt hat, 6 bis 12 Monate, da sollte schon was an Grundlage oder Rücklagen irgendwie da sein. Je natürlich nach Lebenssituation, in der man sich befindet. Habe ich die Familie? Habe ich 2 Kinder? Bin ich Single? Und ja, also wie das eben gestaltet ist. Aber ich muss mich halt darauf einstellen, dass eben noch nicht direkt natürlich die Einnahmen da sind und muss damit irgendwie klarkommen. Weiteres Thema, was ich dabei habe, Punkt Nummer 7 sind wir schon. Das Thema Versicherung. So, Versicherung. Was brauche ich? Natürlich, man kann sich gegen alles versichern, alles auf dieser Welt, überhaupt kein Problem. Was ist so das Minimum, womit ich
starten also einmal sind? Hast du ja die Entscheidung zu treffen, wobei vielleicht ist die Entscheidung auch schon gefallen und das hat mich am Anfang auch bei der CDH eigentlich verwundert, als ich da immer wieder mal auch mit diesen Fällen befasst war, dass der überwiegende Anteil, also der Handelsvertreter, ich will es auch hier nochmal sagen, ist in der Regel ja der Berufsstand des Quereinsteigers. Also das heißt auch die Situation, die du genau erfahren hast, also dass man im Vertrieb war, dass man dann sich nach einer gewissen Zeit, vielleicht auch, weil man auch sagt, ich bin jetzt so beim Kunden im Stand und fühle mich da wohl und so weiter. Das ist dann meistens nicht mit 20 und mit 30, sondern es ist eher Mitte 40 oder sogar schon Anfang 50. Das muss man so sagen. Und dann hast du natürlich die Entscheidung zu treffen, Krankenversicherung, die brauchst du, die musst du haben, privat oder gesetzlich. Und jetzt warum, was hat mich verwundert? Aber wenn du das hörst, Quereinsteiger, ist es dann eben doch nicht verwunderlich, weil in der Regel ja Kinder da sind oder jedenfalls Unterhaltspflichten bestehen und dann bleibst du halt in der Regel in der gesetzlichen Krankenversicherung. Also der Hauptteil der CDH-Mitglieder ist gesetzlich krankenversichert. Wahrscheinlich auch, weil Kinder da sind, weil du musst ja für jede Person in der privaten Krankenversicherung selber zahlen. Es scheint erstmal sehr günstig zu sein und dann, wenn du halt älter wirst, je nachdem, da haben wir auch immer wieder Themen, wenn die Beiträge steigen, das ist auch in der gesetzlichen Krankenversicherung so, aber je nachdem, was du da versichert hast, wird es halt dann irgendwann richtig teuer. Kann richtig teuer werden. Die private Krankenversicherung musste allerdings auch sich da schon in den letzten Jahren sozusagen strecken. Du kannst immer dann auf ein Niveau der gesetzlichen Krankenversicherung runter und zahlst dann eben nicht deren normalen hohen Beitrag. Du musst da immer diese Angebote bekommen von der privaten Krankenversicherung, wie du dann dich wechseln kannst. Nur du kommst in der Regel dann nicht mehr auf ein höheres Versicherungsniveau. Also das ist halt dann immer, muss man sich entscheiden. Das andere ist, wenn du sagst, ja, was muss unbedingt da sein? Also ich selber würde sagen, Berufsunfähigkeitsversicherung, wenn sie noch nicht da ist, weil es kann immer was passieren. Wenn ich Familie habe, sowieso, weil man ist dann sein eigener Chef, aber was ist, wenn passiert? Und wenn was passiert? Und ich denke mal, das ist man eigentlich der eigenen Familie schuldig, dass man so eine Berufsunfähigkeitsversicherung abschließt. Also das halte ich für ganz, ganz wichtig. Und dann muss man halt überlegen, was ist jetzt betrieblich? Also wenn ich jetzt zum Beispiel, was nehmen wir es, wertvollste Diamant-Trennplatten in meinem Auto mitführe, weil ich es den Kunden vorführen will oder was, dann soll man sich vielleicht auch überlegen, ob man da haben wir also auch über HDI passende Versicherungsangebote, die wir anbieten können, eben so eine, es hört sich jetzt ein bisschen altbacken an, Musterkollektionsversicherung, was aber auch für sowas dann greifen würde. Also es geht einfach darum, Muster. Und weil es ist ja eine Katastrophe, das ist ja nicht dein Eigentum. Du kriegst das ja vom Hersteller auch kostenfrei gestellt. Das ist sogar gesetzlich geregelt. Das ist eine sogenannte Unterlage, die du für die vertriebliche Tätigkeit brauchst. Auch so eine Diamantrennscheibe, wenn du sie eben vorführen willst oder musst oder zeigen willst. Und die kann, wenn die dann gestohlen wird, dann musst du das natürlich ersetzen. Also sind das so, denke ich so, diese 3 Punkte würde ich als die zwingendsten. Alles andere wie es auch im normalen Leben ist, ist Luxus. Und das kann man dann von Fall zu Fall entscheiden und sich auch beraten lassen dann von Experten.
Ja, okay. Aber das erstmal als Start, als Basis sollte gehen. Dann kommen wir zum nächsten Punkt, Punkt Nummer 8, das Thema Vertragsgestaltung.
Ja, ganz wichtig.
Ich könnte euch jetzt einfach sagen, wieso? Ich habe doch per Handschlag mit meiner Vertretung, wir kennen uns lange, wir kommen gut klar. Ich habe vorher bei denen gearbeitet, der Chef hat mir gesagt, ich kann dich nicht weiter als angestellter Reisender bei mir haben, aber mach doch Handelsvertreter, dann arbeiten wir zusammen, das reicht doch,
also, oder? Ich höre es auch immer wieder. Viele sagen, gar kein Vertrag, ja. Kein schriftlicher Vertrag, ist doch gar nicht so schlecht. Jetzt als Jurist, ja. Ich mach's mal jetzt mal mehr salopp, ich sag mal jein. Ja, jein. Es kann sein, aber es kann auch nicht sein. Weil wofür macht man schriftliche Verträge? Ja. Dass man im Streitfall sich auf diese Regelungen zurückziehen kann. Wir haben in Deutschland über die Handelsvertreterrichtlinie ein gutes Schutzniveau für Handelsvertreter mit entsprechenden Ansprüchen auch, also eben auch der sogenannte Ausgleichsanspruch. Salopp gesprochen, die Kundschaftsentschädigung am Ende des Handelsvertretervertrages. Du hast auch einen Provisionsanspruch und so weiter. Aber, und jetzt kommen wir die drei Punkte, wo die kann man auch, sagen wir es so, über einen E-Mail-Verkehr, so juristisch gesprochen, kaufmännischen Bestätigungsschreiben sich rückversichern lassen. Also du musst nicht zwingend einen dreiseitigen oder vierseitigen Handelsvertretervertrag haben. Aber besser wäre es natürlich. Und jetzt kommen die drei Punkte. Einmal, die Produkte. Also wir erleben immer wieder, dass es dann heißt, ja, das Produkt nicht. Also ganz klar, welche Produkte dieses Herstellers vertreibe ich? Vertreibe ich alle? Also wir sagen natürlich immer gesamtes Sortiment, alle Produkte, das ist das Beste. Aber meistens kommt das ja von Herstellerseite. Und da musst du halt aufpassen. Nicht, dass sie dir sozusagen die Produkte, die eigentlich am uninteressanten sind, und du öffnest eigentlich nur die Tür für den Hersteller und der kommt dann mit seiner ganzen anderen Flut rein, mit seinen Produkten und du hast nichts davon. Das wäre ja nun höchst ärgerlich. Ja. Also deshalb darauf aufpassen. Dann der sogenannte Kundenschutz. Das heißt, bin ich Bezirksvertreter, also ist mir ein bestimmter Kundenkreis zur besonderen Betreuung anvertraut, das ist die sogenannte Bezirksvertretung. Was ist daran so wichtig? Du bist dann entweder postleitzahlenmäßig oder wie auch immer, hast du ein gewisses Gebiet. Und wenn du Bezirksvertreter bist, dann kriegst du auch Provision, wenn du dem Kunden die Bestellung nicht sozusagen dabei die Hand geführt hast. Ja, da muss man ganz aufpassen, auch bei den Formulierungen in den Verträgen. Also wir haben es schon öfter gesehen, dass dann oben steht Bezirksvertretung und beim Provisionsanspruch, wo er dann geregelt war, ist dann praktisch die ursächliche Geschäftsvermittlung. Also dass du dem Kunden die Hand geführt hast, doch. Dann, ich spreche davon so salopp, das ist die ausgehöhlte Bezirksvertretung, weil sie nämlich keine ist. Also, das heißt, du musst sehen, dass du möglichst einen Kundenschutz vereinbaren kannst und dann eben auch, du besuchst den Kunden, hast ihn vor 2 Monaten besucht und dann bestellt er auf einmal, warst aber dann nicht da. So, wenn du Bezirksvertreter bist, kannst dich zurücklehnen, sagen, Bestellung aus dem Bezirk ist mir zugeordnet, Hersteller führt die Bestellung aus und ich kriege meine Provision und gut ist. Und ich muss ihm nicht die Hand geführt haben. Und sonst, dann muss man halt aufpassen, kann es durchaus sein, dass verlangt wird, du musst ursächlich sein, allein ursächlich sein für die Vermittlung des Geschäfts. Und das kann dann ja teilweise ärgerlich sein. Das war der zweite Punkt. Jetzt der dritte Punkt. Und jetzt geht's nämlich darum, wo wir vorhin gesprochen haben, von wegen längere Durststrecke und so weiter. Wir können nur empfehlen, also ganz, ganz dreimal unterstrichen, am Anfang, gerade bei einer Produkteinführung, ein Fixum zu vereinbaren. Ja. Und dann wird natürlich auch, wenn man so will, die Existenzgründung, wie man sagen, es steht da nicht so unter finanziellen Druck, weil du dann sicher sein kannst. Also was Druck, heißt Fixum? Ja. Du kriegst einen festen Betrag pro Monat, um die Produkte in den Markt einzuführen. Weil es gibt Branchen, ich weiß nicht, du hast ja jetzt schon einige Heroes hinter dir, da wartest du 6, 8, teilweise ein Jahr auf dann die Geschäftsführung, wenn es irgendwelche Maschinenanlagen oder was auch immer.
Weil sagen, wenn der Sales Cycle halt entsprechend lang ist, kann das durchaus mal vorkommen.
Und das muss man berücksichtigen. Ich hoffe, dass diese Branche dann auch von dem Gründer oder der Gründerin schon gekannt wird und dann weiß, in welchen Zyklen denn Kunden in der Regel bestellen. Und man muss sich halt des Wettbewerbes bewusst sein. Es ist ja nicht so, dass dann auf einmal alle Kunden, André steht vor der Tür und jetzt switche ich sofort die Geschäftsbeziehung mit einem anderen Lieferanten. Da muss der André dann aber schon Argumente bringen. Ne? Und das ist halt am Anfang vielleicht nicht sofort der Fall. Und wenn ich ein Fixum habe, dann habe ich halt diesen festen Betrag. Es gibt dann verschiedene Spielarten, dass man Provision ab einem bestimmten Betrag dann anrechnet oder eben sagt, okay, Provision on top. Das muss man sehen. Da ist man eigentlich kann man einfach auch ein bisschen pokern, je nachdem, wie interessant ich dann auch bin, schon für den Hersteller. Und sich natürlich auch bei der CDH beraten lassen. Wir sagen immer, lasst euch vor dem Vertragsschluss beraten. Ihr kriegt Tipps, ihr kriegt Hinweise. Ja. Ihr kriegt vielleicht auch den Hinweis, das kannst du unterschreiben, das ist unwirksam. Kann ja auch so sein, da kann man sich entspannt zurücklehnen. Ja. Und gut ist, also das ist deshalb das Jein. Ja, wir haben ein Handelsvertreterrecht, was den Handelsvertreter schützt. Aber so drei Punkte sollten geregelt sein. Also Produktsortiment, Kundenschutz und die Bezahlung, Provisionshöhe oder Fixum. Ich habe jetzt die Provisionshöhe vergessen. Kann man natürlich sagen, okay, wenn der ein paar Mal meine Geschäfte, die ich vermittelt habe, verprovisioniert hat, dann habe ich doch einen Provisionssatz. Ja, und was macht man, wenn es schwankt und der Hersteller das so nach Gutdünken macht und sagt, okay, das war ein Auftrag in dem Wert, das war ein Auftrag in dem Wert. Und dann hat man nur Stress. Also am besten sofort, klar, Provisionssatz, Fixum. Die beiden anderen Punkte, ich will sie jetzt nicht nochmal wiederholen. Und dann ist man in einem guten Terrain.
Ist man da schon gut unterwegs. Vielleicht dazu auch nochmal gerade zu dieser Aspekt Fixum, habe ich hier im Podcast auch schon mal besprochen mit dem guten Philipp Steinhaus, auch in der CDH aktiv im Norden und gerade kürzlich noch mit dem Christoph Schlenk im Baden-Württemberg im Süden für die CDH auch aktiv, die nämlich beide auch genauso vorgehen. Und einfach auch sagen, wenn ich halt irgendwo ins Spiel komme mit einem neuen Hersteller, ich bringe halt eine ganze Menge auch an Leistung, an Wertigkeit mit in unsere Beziehung eben schon mal mit rein. Und auch das hat eben einen monetären Wert. Und genau aus dem Grund, weil eine Anbahnung halt durchaus mal länger dauern kann und man dann halt strampelt den Markt aufbereitet, das funktioniert dann eben nicht so. Vielleicht mal in die beiden Folgen auch nochmal parallel mit reinhören. Philipp Steinhaus, Christoph Schlenk, gibt's ganz gute Ansätze. Und dann sind wir schon bei Punkt 9 und das hast du gerade schon ein bisschen angeteasert. Das ganze Thema mal so Beratung, weil hier war jetzt eine ganze Menge mit dabei und ich würde mich wundern, wenn man jetzt sagen würde, okay, jetzt ist alles für mich glasklar, sondern jetzt kommen wir ein bisschen auch zu eurer Rolle, die ihr ja auch so habt im Bereich Beratung, Support. Wie könnt ihr ganz konkret helfen dabei?
Ich bin Hauptgeschäftsführer der Dachorganisation. Die Organisation besteht aus den Landesverbänden und in den Landesverbänden sitzen dann eben auch die Expertinnen und Experten, also Anwälte, Anwältinnen, die sich da bestens auskennen, für die also Vertriebsverträge, Handelsvertreter, Vertragshändlerverträge das täglich Brot sind und auch schon viele Streitigkeiten, und das ist eben auch eine Leistung der CDH, sozusagen rechtsbegleitend verglichen haben. Also Rechtsbesorgung gehört auch dazu. Das heißt, wenn es Streit gibt, kann man sich dann auch als CDH-Mitglied sagen, schreibt das als CDH-Landesverband an den Hersteller. Man muss es vielleicht nicht sofort machen. Erstmal natürlich in der kaufmännischen Art und Weise, weil man natürlich auch sich klar machen muss, vielleicht nicht so krass wie bei einem Anwalt. Aber wenn eben ein Anwalt oder ein Verband dann ins Spiel kommt, dann ist in der Regel ja schon, ja, ich will jetzt nicht sagen, ein Scherbenhaufen da, aber er kann dann entstehen. Aber man hat eben die Beratung ja im Hintergrund. Man kann das Wissen sich holen und sich entsprechend positionieren. Ja. Das heißt also Vertragsprüfung hatte ich vorhin eines der ganz wesentlichen Themen. Die Verträge, die man angeboten bekommt, prüfen lassen. Man kriegt relativ schnell, teilweise am Tag später schon, da gibt es eben wie Kolleginnen und Kollegen das schaffen, die Prüfung zurück mit den Hinweisen und geht dann weiter in die Verhandlung. Wir haben natürlich auch Musterverträge, aber es ist schon sehr häufig, dass man halt auf dem Vertragsentwurf des jeweiligen Herstellers dann verhandelt und teilweise dann auch vielleicht gar keine andere Möglichkeit hat, als zu unterschreiben, wie er ist. Aber dann will ich doch wissen, also würde ich es jedenfalls sehen wollen, dann will ich wissen, wo ich dran bin. Gibt es unwirksame Regelungen, wo ich sagen kann, interessiert mich nicht und CDH berät mich dann so, wenn es zum Streitfall käme, dass man da einfach auf einem sicheren Terrain ist. Dann hatte ich eben schon erwähnt, Tragfähigkeitsgutachten, also auch gerade für Existenzgründer wichtig, wenn sie diese Förderung, Überbrückungsgeld beanspruchen wollen. Da gibt es auch immer Tipps noch und die sind ja in der Region unsere Landesverbände. Da kennt der eine oder andere vielleicht auch die Modalitäten in der jeweiligen Vorort-Arbeitsagentur. Da gibt es dann auch noch sozusagen Expertenwissen. Also das sollte man auf jeden Fall, denke ich, in Anspruch nehmen. Auch das Thema, wo du ja eben selber auch so ein bisschen gezuckt hast mit der Rentenversicherungspflicht, ist bestens bekannt bei unseren Landesverbänden. Und ja, also das sind Dinge. Dann haben wir natürlich auch, da gehört ihr ja auch dazu, wenn ich es mal nenne, haben wir Vorteilsangebote. Und das kann ja auch gut sein. Also bei Autos ist mein Kollege sehr findig und pfiffig. Da gibt es schon gute Rabatte, die man da direkt mit Abrufscheinen, also das lässt dann der Hersteller nach. Also zum Beispiel Volvo sind wir sehr gut mit Nachlässen bis 25%. Und das lässt sich ja dann schon sehen und hören. Da gehören dann teilweise auch Leasingangebote dazu, wo man dann entsprechend viel weniger bezahlt, weil der Kaufpreis sozusagen abgesetzt ist über diese Kondition. Also kann ich nur sagen, das ist ja das häufigste Arbeitsmittel, was am Anfang benötigt wird, wenn dann nämlich nicht irgendein gebrauchtes Fahrzeug vorhanden ist oder man bewusst auch das nicht nutzen will. Also da gibt's ein ganzes Paket. Ich weiß jetzt nicht, sonst springe ich schon in den nächsten Punkt rein. Wir haben natürlich auch, also was braucht denn ein Handelsvertreter? Ein Handelsvertreter braucht immer wieder gute neue Handelsvertreterverträge, die ihm möglichst auf den Bildschirm flattern. Ich will es mal so formulieren. Und deshalb haben wir natürlich seit Jahrzehnten schon unsere Plattform, die handelsvertreter.de. Und warum haben wir die aufgebaut? Damit unsere Mitglieder regelmäßig, dort kann man sich eben registrieren und hat als CDH-Mitglied auch einige Vorteile. Ich will es jetzt nicht zu intensiv machen, aber man hat Vorteile, man kriegt das Angebot früher und. Und kann eben sich entsprechend qualifizieren. Wo will ich hin? Also ich will jetzt eine Vertretung für Bohrschrauber oder was auch immer. Dann kriegt man auch das Passende. Man muss sich dann möglichst gut qualifizieren, damit man nicht was bekommt, was einen nicht interessiert. Ja, also, und dann vielleicht auch für alle Gründerinnen und Gründer interessant. Ja, sag mal, du hast vorhin davon gesprochen, mit einer Vertretung statisch. Wie ist denn das bei euren Mitgliedern? Ja, ganz kurz gesprochen, unsere Mitglieder haben im Schnitt 5 verschiedene Hersteller. Die sie als im Sortiment, da muss jeder sein eigenes pfiffiges Konzept entwickeln. Die beim Kunden, weil die Kundensicht ist ja das Entscheidende, Sie als Handelsvertreterin oder Handelsvertreter interessant machen. Das heißt, Sie stellen 5 verschiedene Lösungen vor, die vielleicht sogar ineinander greifen können mit den Produkten und sind natürlich für den Ansprechpartner in Unternehmen dann, also auf der Käuferseite, hochinteressant, weil Sie dieses entweder sogar Pakete oder halt sozusagen mit einem Gespräch 5 Herausforderungen lösen können. Und man ist breiter aufgestellt, das kommt dazu, ne? Also du hast halt einfach, dann hast du bei einem kriegst du keinen Auftrag, aber hast du die zweite oder die dritte oder die vierte Vertretung, wo dann die Aufträge vielleicht besser laufen. Ja. Muss dann jeder, das hast du sicherlich auch immer wieder als Thema, dass man eben dann auch als Handelsvertreter sich die Frage stellen muss, wann trenne ich mich?
Wann trenne ich mich auch dabei? Wann macht das keinen Sinn mehr? Wann nehme ich jemand anders wieder da rein? Ich nehme vielleicht nur jemand anders wieder rein, wenn ich mich von jemand anders trenne, weil meine Ressource, Zeit, Kapazität ist natürlich irgendwie endlich. Und die muss bestmöglich natürlich investiert werden. Und ich glaube, das ergibt sich aber so über die Zeit. Ich höre halt häufig, dass natürlich Leute sagen, so in den ersten Jahren habe ich erstmal natürlich ausprobiert, was funktioniert wie. Man entwickelt halt auch ein Gefühl dafür, wie tickt der Hersteller. Ich glaube, nach 10, 20 Jahren ist das relativ klar, sobald ich irgendwie einen neuen Hersteller nur durch die Tür reinkomme, weiß ich, funktioniert das oder funktioniert das vielleicht nicht? Aber das muss sich ja entwickeln über
eine gewisse Zeit. Genau, wie innovativ ist der Hersteller? Nimmt der Kunden Anforderungen auf oder nicht? Wie komme ich damit zurecht, selber, mit meiner Persönlichkeit? Und weil ich muss mich ja identifizieren. Ich denke, eine gute Handelsvertretertätigkeit ist nur dann möglich, wenn ich mich mit den Produkten oder mit den Lösungen, die ich anbiete, auch voll identifizieren kann. Nur dann bin ich glaubhaft. Und dann komme ich auch entsprechend sozusagen in Gespräche rein. Da muss man auch wieder vieles beachten. Das können wir nicht alles heute erschlagen. Da bietet die CDH auch, um das sagen, über die CDH-Akademie oder auch über unsere Webinare, die wir einmal im Monat in der Regel abhalten, wo du ja auch schon bei uns warst. Ja. Das ist alles im Rahmen der Mitgliedschaft.
Das heißt, Mitgliedschaft quasi Mitglied werden bei der CDH. Das ist der Schlüssel zu
Schlüssel zum Erfolg. Und vor allen Dingen auch das noch erwähnt, wir haben oder unsere Landesverbände haben auch spezielle Existenzgründertarife. Also das heißt, man berücksichtigt auch, dass es am Anfang nicht so dicke da ist wie bei Handelsvertreterinnen und Handelsvertretern, die schon lange im Geschäft sind.
Okay, Sehr schön, auch da zeigt ihr euch sehr flexibel, so wie ich euch auch seit Jahren schon kenne. Und jetzt kommen wir nochmal zu Punkt 10, das ist der einzige Punkt übrigens, den ich reingebracht habe im Vorgespräch. Der Rest kam jetzt von Eckart. Das ist aus meiner Sicht, aber das ist jetzt kaum verwunderlich, dass ich sage, das Thema Digitalisierung von Beginn an zu denken und nicht erst nach ein paar Jahren, sondern eigentlich von Tag 1. Und was meine ich jetzt mit digital denken? Zu überlegen, wie sieht denn eigentlich so, wie sollte denn irgendwie meine Infrastruktur, ja, ich brauche so einen Laptop und so, sowas brauche ich, aber ich werde ganz viele Kundendaten irgendwie sammeln über die Laufe der Zeit in den nächsten Monaten, Wochen, Jahren, weil das eben das Kapital ist, was quasi oder die Kronjuwelen, die erarbeitet werden. So, da sollte ich mir von Beginn an vielleicht Gedanken darüber machen, ob sowas in ein gewisses System schon reinkommt, Stichwort CRM, ohne jetzt direkt auf verschiedene Hersteller zu gehen. Aber ich sollte einfach mir Gedanken darüber machen, wie dass das eben organisiert ist. Das ist das eine Thema natürlich, so CRM. Dann gehen wir mal mit dem Ball einmal zu dir, Eckart. Was sagst du? Was ist das Nächste? Was ist wichtig?
Du fragst mich eigentlich das, was du auch bestens, aber wir können uns ja, wir spielen uns die Bälle hin und her. Also, genau. Du wirst es auch von den Handelsvertretern und Handelsvertretern gehört haben, die du jetzt alle schon gepodcastet hast. Ich weiß gar nicht, ob man das so sagt. Die digitale Sichtbarkeit wird immer wichtiger. Das ist ganz klar, weil man muss eben einfach sehen, wie ist denn der Einkäufer unterwegs oder auch die Generationen. Welche Generationen sind denn damit befasst, Lösungen zu suchen, ob es nun nur Produkte sind oder Produkte mit einer Dienstleistung oder. Und die Zeiten halt, wo man nur mit dem Auto unterwegs war und regelmäßig die Kunden abgeklappert hat, die sind, würde ich sagen, zu 99,9% vorbei. Da muss man eine Strategie haben und ein CRM-System auch, um entsprechend, ja, wie soll man sagen, effektiv die Kunden bearbeiten und auch, ja, kategorisieren und dass man auch einen Forecast machen kann. Dazu ist eine CRM sehr, sehr wichtig. Und auch um mal Pflichten aufzuzählen, du hast als Handelsvertreter unter anderem die Berichtspflicht. Das heißt, du kannst also nicht verdonnert werden jetzt, um das auch wieder das Thema Selbstständigkeit, auch das spielt da rein. Ja. Beim Angestellten ist es natürlich selbstverständlich. Ja. Der Arbeitgeber kann sagen, hier, Sie schreiben jeden Tag einen Bericht und der hat mindestens anderthalb Seiten und die Punkte zu beinhalten. Das ist beim Handelsvertreter nicht so, aber du hast trotzdem eine Berichtspflicht zu den erforderlichen Nachrichten. Also so ist es im Gesetz formuliert. Und das kann sein, dass der Kunde finanziell am Wackeln ist. Das wäre jetzt der Worst Case. Das halten vor, dass du gesprochen hast und im Moment kein Bedarf. Aber du hast gehört, in 2-3 Monaten ist es soweit. Da wird die Maschinenanlage XY wird geplant und du kannst da in die Planung reinkommen, in die Ausschreibung. Also solche Sachen. Dafür ist, denke ich, eine CRM ganz, ganz wichtig, und vor allem die ganzen Kundendaten zu erfassen, deine Kontakte und. Und dann auch vielleicht deine Routenplanung damit zu verbinden. Also da gibt's ja alle möglichen Dinge, die man vielleicht sogar noch verknüpfen kann, wie auch immer. Da gibt's ja auch digitale Möglichkeiten. Aber nochmal zurück zur digitalen Sichtbarkeit. Da bieten wir auch einen kleinen Baustein an. Also einmal, da sind wir ja auch, ihr seid da unterwegs, denke ich, ist ein LinkedIn-Profil mit einer, ja, mit zumindest mal ein gutes LinkedIn-Profil ist wichtig, dass man einfach zu finden ist, weil es ist nicht ausgeschlossen, dass auch ein Kunde, der sagt, ach hier, der Herr Kewe, der kommt, hat sich hier angekündigt, guck mal kurz, wo finde ich den denn? Und wenn du dann halt schon mal ein gutes Profil hast, wo was steht und nicht und auch ein vernünftiges Foto und vielleicht auch noch ein Hintergrund, der nicht der graue ist, dann macht das schon mal was her. Es ist noch nicht die Bank, aber
macht das schon, das sind so die Basics, von denen ich auch mal spreche.
Und jetzt kommen wir nochmal ins Spiel. Wir haben unsere Plattform, da haben wir gesagt, das wäre ja fatal, wenn wir diesen aus Google-Sicht wertvollen Content, der sich nur um Vertrieb dreht, nicht auch für die Handelsvertreter selber, für das eigene Auftreten nutzen könnten. Und deshalb haben wir die Möglichkeit eben geschaffen, dass man ein sogenanntes öffentliches Profil sich erstellen kann. Und das ist zum Beispiel, um jetzt auch noch das Thema Website anzusprechen, dieses öffentliche Profil ist die einfachste Möglichkeit, sofort und gleich, indem man es fertiggestellt hat, einen One-Pager zu haben, also eine einzelne Internetseite, die aber auch sofort aufpoppt, da kann man sicher sein, wenn man dann den eigenen Namen eingibt und es irgendwas mit Vertrieb zu tun hat. Weil eben diese ganzen Vertretungsanzeigen sogar international, ja, weil diese Plattform hat sich multipliziert mit Verbänden im europäischen Staat.
Ich wollte gerade sagen, ist ja über die UCAP und genau, sowas, du hast in halt verschiedene Länder transferiert.
Also in Deutschland, glaube ich, im Moment, ich habe heute gar nicht reingeguckt, sagen wir mal so zwischen 160 und 200 Vertretungsanzeigen sind da jeden Monat zu sehen. Und dann noch alle anderen 11 weiteren Plattformen. Da hast du also, wenn du die ganzen Seiten dir vorstellst, wo es immer um Handelsvertreter, Vertrieb und so weiter geht, weil die Texte spielen uns ja zu, die da ein... So, und klar, das wäre also schon eigentlich... Dann ist man zumindest damit zu finden sofort. Ein LinkedIn-Profil, das öffentliche Profil. Dann kommst du oder ihr, Rhapsody, mit einer vernünftigen Software, mit einem vernünftigen CRM-System. Ihr habt auch einen Existenzgründertarif, wenn ich es richtig weiß, aber da will ich dir nicht vorgreifen. Also von daher.
Ja, das stimmt. Aber das trifft also schon so die Sachen. Also wir sprechen immer davon, du brauchst halt einen guten digitalen Maschinenraum, wo deine Prozesse, deine Geschäftsprozesse von Beginn an irgendwo strukturiert sind. Und du brauchst einfach, und da bin ich ja total bei dir, eine digitale Sichtbarkeit, sei es über die eigene Webseite, sei es über eure Tools, aber gerade auch mit LinkedIn. Und da gibt es halt auf dieser Welt noch so viel Nachholbedarf. Ich wiederhole mich da immer wieder gerne. Es gibt so viele Leute, die da noch ganz viel einfach auf dem Tisch liegen lassen, aus den Gründen, wie Eckart das eben sagte. Das LinkedIn-Profil ist einfach nicht gut gefüllt. Es macht einfach keinen guten Eindruck. Das muss nicht sein in der heutigen Welt. Das ist, dem sollte ich mich einfach stellen. Ich muss es eben annehmen. Ob mir das manchmal gefällt oder nicht, das entscheidet am Ende des Tages nachher der Kunde, ob er dich findet oder dein zukünftiger Hersteller, ob er dich findet oder ob er dich halt eben nicht findet. Das liegt halt in deiner Hand zu großen Teilen und das sollte man sicherlich so angehen. Ja, super. Da war doch vieles dabei. Du sagtest es gerade auch. Ja, auch bei uns bei Rhapsody gibt es spezielle Programme, aber auch in Verbindung mit euch, mit der CDH für Existenzgründer. Wenn da Bedarf besteht, natürlich gerne auch auf uns zukommen und dann erklären wir nochmal ein bisschen mehr, was wir so machen. Ganz wichtig für mich ist nochmal die Punkte, die wir jetzt, weil ich glaube, die wenigsten Leute haben jetzt von 1 bis 10 hier irgendwie mitgeschrieben. Ihr habt das Ganze nämlich für euch sehr anschaulich, sehr schön designt mal dargestellt in einem White Paper über die CDH-Webseite. Wir werden das Ganze natürlich auch verlinken. Sollte nach dieser Folge für jeden aus meiner Sicht ein Pflicht-Download sein, um dem nochmal nachzugehen. Vielleicht nochmal als weitere Informationsquelle und dann Eckart wahrscheinlich zu euch mal auch den Kontakt suchen oder zu den Landesverbänden. Ja, da wo ich bin, wer ist für mich zuständig? Und ich glaube, dann ist eine ganz gute Basis gelegt.
Oder also was meinst du? Broschüre oder White Paper ist alles das, was wir eben besprochen sind, haben auch angerissen und teilweise auch vertieft. Also das heißt, auch bei der Gründung, wir wollen ja jetzt hier keinen juristischen Fachvortrag über Gesellschaftsformen. Also da geht es auch noch ein bisschen mehr in die Tiefe. Es geht auch beim Überbrückungsgeld noch mehr in die Tiefe, also der Förderung über die Agentur für Arbeit, weil das würde dann hier einfach den Rahmen sprengen und auch zur Rentenversicherungssicht. Und vielleicht auch, wie du eben gemerkt hast, wollte ich das auch nicht irre breit machen mit den Versicherungsmöglichkeiten. Da gibt es auch vieles noch. Ihr kommt auch vor. Also Rhapsody kommt vor. Und die CDH spielt in einem Team, egal wo, bei uns, in einem Landesverband vor Ort, einfach auch vielleicht cdh.de, das ist unsere Seite. Wir haben also auch eine neue, wo wir ein bisschen moderner noch auch insgesamt auftreten, Zukunft im Vertrieb. Da sind also auch viele Inhalte, auch Texte, die vielleicht gerade auch für Existenzgründer sehr wichtig sind. Ja. Aber diese Broschüre, dieses White Paper ist schon... ein guter Start und verpflichtet ja auch zu nichts. Es ist ein Download und das war's. Man guckt sich's in Ruhe digital an oder wer es ausdrucken will, kann es auch ausdrucken. Und
Nicht ausdrucken, Nachhaltigkeit. Nee, nicht ausdrucken. Digital denken von Beginn an ist mobil optimiert. Schaut euch auch auf dem Handy an und dann legt ihr einfach los. Super, lieber Eckart, das war jetzt eine ganze Menge. Das waren jetzt 10 Punkte. Ich hatte eigentlich gedacht, also bei Punkt 3, wow, wir sind vielleicht schon in 15 Minuten nachher durch. Das ist jetzt doch ein bisschen länger geworden. Aber ich glaube, ganz wichtige Aspekte mit dabei. Vielen, vielen Dank dafür, auch nochmal für deine kurzfristige Bereitschaft, finde ich richtig cool. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns hier sicherlich. Du bei uns, ich bei euch. Wir geben uns hier ein bisschen die Klinke.
Vielen Dank, habe ich sehr, sehr gerne gemacht. Und ich hoffe natürlich, dass wir viele, die jetzt vielleicht noch am Schwanken waren, überzeugen konnten, diesen Schritt zu gehen in die Selbstständigkeit als Handelsvertreterin oder Handelsvertreter.
Sehr schön. Lieber Eckart, viele Grüße nach Berlin.
Nach Hamburg. Ciao, ciao.